Ja, wir betrachten ja gerade die Souveränität Gottes in der Errettung. Da haben wir schon einige Predigten zu gehört, beziehungsweise ich habe euch da einiges schon weitergegeben. Und die heutige Predigt lautet unwiderstehliche Gnade. Und zwar geht es da um die Frage, wenn jemand zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, wie ist es dazu gekommen? Beziehungsweise anders ausgedrückt, das Evangelium wird verkündigt in der Welt, die Jünger Jesus sollen hingehen in die ganze Welt und das Wort Gottes verkündigen. Und dann sind es viele, die das Wort ablehnen, die von Jesus nichts wissen wollen, und einige wenige, und wir wissen, dass es wenige sind, die das Wort annehmen und gerettet werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum nehmen es die einen an und warum lehnen es die anderen ab? Warum, wenn man einem Menschen erzählt, dass Jesus für ihn gestorben ist, dass er das Werk vollbracht hat und dass man durch ihn Sündenvergebung bekommen kann, sagen manche, das brauche ich nicht, da möchte ich nichts mit zu tun haben, während andere wieder sagen, genau auf diese Botschaft habe ich gewartet und sie entschließen sich, auf Jesus zu vertrauen und bekommen so das ewige Leben. Und gibt es unterschiedliche Theorien dann. Die eine Theorie lautet folgendermaßen, und zwar, dass jeder Mensch seinen freien Willen hat. Und mit diesem freien Willen entscheidet er sich entweder dafür oder dagegen. Und damit einher geht dann die Aussage, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt, ob das jetzt Eingeborene im Dschungel sind oder ob die hier in Deutschland leben oder egal wo, die gleiche Chance hat, zu Jesus zu kommen. Das heißt, es gibt keine Unterschiede, was die Chancen angeht. Und manche sagen dann, jeder Mensch hat 2 oder 3 Mal die Chance. Manche gehen nicht so weit, die sagen dann einfach, jeder hat einfach irgendwie die gleiche Chance. Wie, können wir uns nicht ausmalen, aber Gott wäre ungerecht, wenn nicht jeder die gleiche Chance hätte. Das heißt, den gleichen Prozentsatz an Möglichkeiten, sei es 50-50 oder wie auch immer man das dann lagert, aber viele sagen, es ist 50-50. Ja. Ein Mensch hat 50% Chance, gerettet zu werden und 50% verloren zu gehen. Und die einen entscheiden sich dafür, die anderen entscheiden sich dagegen. Und dazu kommt dann noch, weil dann eben manche den guten Ruf Gottes verteidigen wollen, weil es werden ja sehr wenig gerettet, dass dann manche noch sagen, es ist ja so, dass in Afrika und in anderen Ländern sehr viele Kinder sterben und diese Kinder sind natürlich sofort gerettet und so wird die Zahl der Geretteten noch erhöht. Das heißt, da meinen manche, sie müssten praktisch noch das mit aufführen und die Kinder, das Sterben der Kinder als eine Barmherzigkeit Gottes hinstellen, weil ja dadurch noch mehr Menschen gerettet werden. So, das ist die eine Theorie. Und ich habe bewusst jetzt Theorie gesagt, weil wir wollen auch speziell uns auf das Wort Gottes konzentrieren und uns natürlich fragen, was sagt das Wort Gottes darüber? Das Wort Gottes stellt den Sachverhalt eben nicht so dar, wie ich ihn jetzt gerade dargestellt habe. Und wenn wir so ein bisschen der Realität ins Auge sehen, dann wissen wir, es ist nicht so. Vor allem ist es ja Tatsache, dass nicht 50% aller Menschen zum Glauben kommen. Wenn es aber 50-50 ist, müsste ja die Hälfte der Welt gläubig sein. Aber das ist eben nicht der Fall, es sind viel weniger. Wenn der Mensch aber absolut frei ist, in seiner Entscheidung sich dafür oder dagegen zu entscheiden, warum entscheiden sich dann nicht 50 aus ihrer Freiheit heraus dafür und die anderen 50% dagegen? Da sieht man schon, das kann so nicht stimmen. Es kann nicht absolute Freiheit hier da sein. Der andere Punkt ist, dass ja viele Menschen das Evangelium nicht hören. Da könnte man sagen, okay, da ist die Gemeinde dran schuld. Die Gemeinde kommt ihrem Auftrag nicht nach. So viele Menschen wie möglich zu erreichen mit dem Evangelium. Aber sogar wenn wir der Gemeinde die Schuld geben, müssen wir uns fragen, warum gibt es Missionare, die auf ihrem ersten Flug irgendwo im Dschungel mit dem Flugzeug abstürzen und sterben? Warum gibt es Missionare, die auf der Straße fahren, von der Straße abkommen und gegen den einzigen Baum fahren, der weit und breit da steht und tot sind? Ich meine, sowas könnte Gott, der ja allmächtig ist, verhindern, dass noch mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Gott hätte viele Mittel und Wege zu sagen, okay, es gibt zwar viele, die wollen das Evangelium nicht so recht weitersagen, aber es gibt viele, die haben ein brennendes Herz, das weiterzusagen, und da werden alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, dass sie auch so viele Menschen wie möglich erreichen können. Aber es gibt da eben oft Rückschläge und es gibt Dinge, die auch Missionaren und Evangelisten eben zustoßen, die Gott leicht hätte verhindern können. Und auch da sehen wir eben, man kann nicht einfach die Schuld auf die Gemeinde legen. Natürlich ist es so, dass viele aus ihrer Trägheit heraus oder mangelnden Bereitschaft, jemand das Wort Gottes weiterzusagen, eben da sich von Gott nicht gebrauchen lassen. Ja. Aber Gott hat einen Plan in allem, was er tut, und das wollen wir uns genauer anschauen. Wir wissen von der Bibel her, wie ich schon erwähnt hatte, wir sollen hingehen und das Evangelium in die ganze Welt bringen. Das heißt, es gibt einen allgemeinen Ruf des Evangeliums an die Menschen. Alle Menschen sind aufgefordert, umzukehren. Das haben wir schon letztes Mal betrachtet, dass Gott allen Menschen gebietet, Buße zu tun. Das heißt, die Aufforderung, zu Jesus zu kommen und die Aufforderung, umzukehren, die gilt allen. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg, wie Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die einzige Möglichkeit, dass ein Mensch also gerettet wird, ist das Evangelium. Und diese Botschaft sollen wir verkündigen, dass Jesus gekommen ist, dass er gelitten hat und dass er eine vollkommene Erlösung erwirkt hat. Wenn wir im Matthäusevangelium schauen, dann sehen wir auch diesen allgemeinen Ruf. Den allgemeinen Auftrag. Und zwar in Matthäus 22, Vers 19 heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. 28, Vers 19. Danke. Dieser Auftrag gilt den Jüngern. Sie sollen eben hingehen und alle Völker zu Jüngern machen. Und auch noch im Matthäusevangelium, und zwar jetzt kommt Kapitel 22, Vers 14, da heißt es, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. So, warum steht hier, viele sind berufen, wenige aber sind auserwählt? Das ist ja eine Aussage, die uns bekannt ist, die auch geläufig ist. Man hört sie auch mal so, dass jemand diese Aussage sagt, der jetzt mit dem Glauben ansonsten nichts zu tun hat. Viele sind berufen, wenige aber sind auserwählt. Viele sind berufen, das wissen wir, das Evangelium wird vielen Menschen verkündigt. Viele Menschen hören das Evangelium, aber wenige nehmen es an, wenige sind auserwählt. Und da sehen wir, dass das Gerufen, was Jesus hier erwähnt, ist ein Ruf, der an den Menschen ergeht, dass er eben glauben soll und umkehren soll, aber es ist ein Ruf, der nicht unbedingt angenommen wird. Er wird nur von denen angenommen, die auserwählt sind. Und diese Wahrheit sehen wir auch im Epheserbrief, Epheser 1. Epheser 1, Vers 4. Ich lese es nur kurz vor, weil wir das ja schon betrachtet haben. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Hier wird gesagt, dass die Gläubigen schon vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind. Gott hat sie auserwählt, und in der Offenbarung lesen wir, dass es ein Buch gibt, nämlich das Lebensbuch des Lammes, und dass alle Auserwählten seit Grundlegung der Welt schon in diesem Buch geschrieben stehen. Das heißt, das ist da schon festgeschrieben, und da kann man nichts daran ändern, weil es Gott ja vor Grundlegung der Welt getan hat und dieses Festschreiben eben selbst beschlossen hat. Also da von dem Punkt her, dass die Bibel immer wieder sagt, dass die Gläubigen Auserwählte sind, dass sie vor Grundlegung der Welt auserwählt sind, sehen wir, dass hier Gott die Initiative ergriffen hat und diese Auswahl getroffen hat, bevor wir überhaupt auf dieser Welt waren und bevor es überhaupt Menschen gab. Heute geht es ja um unwiderstehliche Gnade, also nicht im eigentlichen Sinne um die Auserwählung, aber die Auserwählung hängt natürlich zusammen mit dieser unwiderstehlichen Gnade. Inwieweit ist die Gnade unwiderstehlich? Die Gnade ist an sich schon widerstehlich. Wenn wir nämlich schauen, wie viele Menschen das Evangelium hören und es von sich stoßen, sich des ewigen Lebens nicht würdig erachten, wie es auch gesagt wird in der Schrift. Sie wollen nicht glauben, sie wollen nicht umkehren. Das ist etwas, was wir immer wieder in der Schrift sehen. Da sehen wir, dass viele Menschen dieser Gnade, diesem Evangelium widerstehen. Und das sind diejenigen, die berufen sind, aber nicht auserwählt sind. Die Frage ist jetzt, wie kommt jemand dahin, den Gott auserwählt hat, wirklich zu glauben und umzukehren? Zwingt Gott ihn, dass er zum Glauben kommt? Also sagt Gott einfach, du musst jetzt glauben und ich lege dir das jetzt auf und ich zwinge dich ins Reich Gottes hinein. Und das ist eben nicht der Fall. Aber es muss ja irgendwas passieren im Leben eines Menschen, dass er umkehrt. Und ich möchte noch verdeutlichen, dass wirklich etwas geschehen muss. Denn die Schrift sagt in Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also der Mensch, bevor er zum Glauben kommt, ist in der Finsternis, in der Herrschaft der Finsternis. Das heißt, die Finsternis herrscht über den Menschen. Es ist eine starke Herrschaft. Und wir können uns vorstellen, wenn jemand Starkes herrscht über jemand, dann wird er ihn nicht so einfach freigeben, dann wird er ihn nicht so einfach loslassen, wenn nicht ein Stärkerer kommt und ihn befreit. In 1. Johannes 5, Vers 19, da lesen wir, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Die ganze Welt befindet sich im Bösen. Auch hier sehen wir die Macht, die Herrschaft des Bösen, wie praktisch das Böse über die Menschen regiert, über die Menschen herrscht. Zusätzlich, möchte ich aber jetzt nicht aufschlagen, lesen wir in der Schrift, dass den Ungläubigen die Sinne verblendet sind, sodass sie das helle Licht des Evangeliums nicht erkennen können. Sie sind also nicht nur unter der Herrschaft des Bösen, sondern ihre Sinne sind verblendet und sie können nicht erkennen, dass das Evangelium ein helles Licht ist und dass das Evangelium sie befreien kann. Wenn es so ist, dass sie unter der Herrschaft des Bösen sind, dass sie verblendet sind, dann wird deutlich, dass jemand nicht einfach sagen kann, so, ich glaube jetzt an Jesus und ich lasse mich retten. Es muss erstmal diese etwas geschehen im Leben, dass derjenige überhaupt erkennt, was Jesus für ihn getan hat, dass er erkennt, er braucht Jesus, er braucht die Erlösung durch das Blut Jesu. Es ist ein mächtiges Werk. Und deswegen lesen wir auch in Johannes 6, Vers 28. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Hier lesen wir, dass es das Werk Gottes ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das heißt, ein Mensch sagt sich nicht so einfach, ich glaube jetzt halt, sondern es ist das Werk Gottes, wenn jemand glaubt. Und wenn wir diese Herrschaft der Finsternis sehen, dann wissen wir, dass Gott wirken muss, damit jemand glauben kann, dass Gott die Finsternis, diese Herrschaft wegnehmen muss und ihm den Glauben schenken muss. Deswegen viele sind berufen, wenige sind auserwählt, was Jesus immer wieder an verschiedenen Situationen eben gesagt hat. Und er sagt selber, es ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nun ist es ja aber so, wenn wir unser Leben anschauen und uns daran erinnern, wie sind wir zum Glauben gekommen, dann ist es beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber manche sagen, ja Moment mal, ich habe damals das Evangelium gehört und ich habe drüber nachgedacht und dann habe ich mich dafür entschieden. Und davor habe ich gesucht, ich war auf der Suche nach Gott. Und nachdem ich gesucht habe, hat Gott sich zu erkennen gegeben und dann habe ich erkannt, dass Jesus der Erlöser ist, dass ich ihn brauche und bin zu ihm gekommen. Und da sind bestimmt manche, die solch ein Zeugnis dann geben. Aber da muss man natürlich dann weiter fragen. Wenn jemand sagt, ich habe gesucht, muss man fragen, ja, was hat das bewirkt? Wer hat dich dazu gebracht, dass du angefangen hast, Gott zu suchen? Wer hat dich dazu gebracht, dass du Dinge hinterfragt hast, dass du Dinge nicht mehr so stehen lassen konntest wie vorher? Und von der Schrift wissen wir, dass wenn jemand anfängt zu suchen, ist der Herr schon am Wirken. Denn Jesus selber hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hier sagt Jesus von sich, er ist der Suchende und nicht der Mensch. Das heißt, wenn ein Mensch sucht, hat Jesus schon davor gesucht, hat davor schon angefangen zu wirken im Leben des Menschen und ihn nachdenklich gemacht. Und oft sind es ja Umstände und Situationen, die uns zum Nachdenken bringen. Wir sind oft in unserem Alltag drin und lassen uns hetzen und hier und da und denken nicht über die wichtigen Dinge nach. Aber dann kann es sein, es kommen gewisse Umstände in unser Leben, durch die wir anfangen nachzudenken. Und wer hat die Umstände und wer hat die Situation in der Hand? Es ist letztendlich der lebendige Gott. Es hätte auch genauso sein können, dass diese Umstände nicht kommen. Oder es gibt auch Menschen, die ihr ganzes Leben lang zum Beispiel nach Reichtum streben und Karriere machen und so weiter und sich nie über die Ewigkeit Gedanken machen und dann sterben. Hätte Gott nicht auch Unglück in das Leben dieser Menschen schicken können oder irgendwas, durch das sie nachdenklich geworden wären? Das hätte er sicherlich tun können, hat es aber nicht getan. Und da sehen wir, die Faktoren, die einen Menschen beeinflussen, nachzudenken, zu suchen, sind letztendlich in seiner Hand. Und wenn jemand sagt, ich habe gesucht, muss er sich auch die Frage stellen, ja, warum habe ich gesucht? Warum ist es überhaupt dahin gekommen, dass ich angefangen habe, nach der Wahrheit zu suchen? Der Sohn des Menschen gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ergreift die Initiative und er muss es auch tun, denn würde er nicht die Initiative ergreifen, würde niemand gerettet werden. Denn der Böse würde nicht einfach so diejenigen, die er beherrscht, freigeben. Wir lesen auch im Römer Kapitel 9, Vers 16, da heißt es, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Diese Stelle drückt aus, es liegt nicht an der Bemühung des Menschen, dass er will oder läuft oder sonst was erreichen möchte, sondern an dem Erbarmen Gottes. Und in Vers 18, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Wir hatten von dem allgemeinen Ruf gehört, der allgemeine Ruf, der an die Welt ergeht. Und jetzt möchte ich auf einen anderen Ruf eingehen, und zwar einen ganz besonderen Ruf. Und dieser Ruf hängt mit dem Werk Gottes zusammen, das ich schon erwähnt habe. Wenn Jesus sagt, viele sind berufen, wenige sind auserwählt, meint er diesen allgemeinen Ruf. Aber es gibt auch einen ganz besonderen Ruf, den eben nicht alle hören. Und da lesen wir eine Bibelstelle dazu, 1. Korinther 1, Vers 9. Da lesen wir, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn Paulus das Wort berufen verwendet, wenn er sagt, ihr seid berufen worden, ihr seid berufene Heilige, dann meint er nicht diesen allgemeinen Ruf, sondern er meint den Ruf, den der Mensch in seinem Herzen gehört hat. Und diesen Ruf hört nicht jeder Mensch. Es ist der Ruf, den nur diejenigen hören, die von Anfang an seit Grundlegung der Welt in dieser Auswahl drin sind, die Gott auserwählt hat. Und da möchte ich noch mehr Stellen dazu aufführen, um das zu demonstrieren. 1. Korinther 1, Vers 22, ab Vers 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zu Weisheit, zu Gerechtigkeit, zu Heiligung und zu Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also er sagt, das Evangelium ist ein Ärgernis für die Menschen. Es ist für die einen Torheit, für die anderen ein Ärgernis. Die einen sagen, das ist die dummste Botschaft, die ich je gehört habe. Die anderen ärgern sich nur darüber, nämlich die Juden. Und dann wird gesagt, denen aber, die berufen sind, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das heißt, die Berufenen reagieren anders als die Botschaft, auf die Botschaft. Und dann erwähnt er, das Schwache, das Törichte, das, was nichts ist, hat Gott erwählt, um das, was etwas ist, zunichte zu machen. Und so sehen wir, die Berufung geht einher mit der Erwählung. Und diejenigen, die erwählt sind, die hören irgendwann diesen speziellen Ruf Gottes. Sie werden wirksam zum Herrn Jesus gerufen. Das ist aber nicht etwas, was jetzt nur der Apostel Paulus uns mitteilt. Wir können dann nochmal ins Johannesevangelium gehen und da sehen wir auch die gleiche Wahrheit ganz deutlich, nämlich von Jesus selbst dargelegt. In Johannes Kapitel 6. In Vers 37, da heißt es, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, also ohne Ausnahme, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und in Vers 39, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Und weiter in Vers 44 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Und da lesen wir, wie Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Ohne das Ziehen des Vaters ist es nicht möglich, dass jemand zu Jesus kommt, dass jemand das Evangelium annimmt. Es ist unmöglich, weil der Mensch eben gefangen ist, sowohl durch seine eigene Sünde als auch durch diese Herrschaft des Bösen. Es muss dieses Ziehen erfolgen, dieses Ziehen des Vaters, der Menschen zum Sohn zieht. Also etwas, was uns Jesus selber mitgegeben hat. Wir wollen dazu noch eine Stelle anschauen, 2. Timotheus. Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also es ist ein heiliger Ruf, das ist nicht der allgemeine Ruf, sondern der heilige Ruf, mit dem er diejenigen erwählt, denen er die Gnade vor ewigen Zeiten gegeben hat. Es ist schon vor ewigen Zeiten festgelegt worden. Wir können natürlich da, wenn wir das so lesen, dass es schon vor ewigen Zeiten festgelegt worden ist von Gott, dass er eine Auswahl getroffen hat, dann sagt der Mensch natürlich, das ist vollkommen ungerecht, dass Gott einen Teil auserwählt hat und den anderen Teil eben nicht. Das ist doch nicht gerecht. Ein gerechter Gott muss doch allen die gleiche Chance und die gleiche Möglichkeit geben. Und das ist ein Punkt, wo unser Verstand natürlich sagt, das ist ungerecht. Aber wenn wir auf der anderen Seite drüber nachdenken, was wäre denn passiert, wenn Gott niemand auserwählt hätte? Wenn Gott gesagt hätte, überlässt die Menschheit sich selbst und schaut dann mal, wer zu Jesus kommt. Dann wäre gar niemand gerettet worden. Und die Tatsache, dass er eine Auswahl getroffen hat, führt eben dazu, dass eben doch einige gerettet werden. In absoluten Zahlen gesehen sind es viele, die gerettet werden, relativ sind es wenige. Und das, was wir eben nicht verstehen, ist, warum hat Gott sich nicht entschlossen, viel mehr zu retten? Er hätte ja viel mehr festschreiben können. Und das ist eine Frage, die auch den Paulus beschäftigt im Römerbrief, und da antwortet er, wer bist denn du, o Mensch, dass du mit Gott rechten will? Hat nicht der Schöpfer Macht über das Gefäß zu tun, was er will oder wie er möchte? Ich tue es jetzt sinngemäß zitieren. Er sagt dem Menschen, es ist nicht deine Aufgabe, Gott Vorschriften zu machen und mit Gott zu rechten. Er hat in seiner Weisheit das so entschieden und so entschlossen. Und man soll vielmehr dankbar sein, wenn man das Evangelium kennen darf und daran glauben darf und diesen speziellen Ruf, den heiligen Ruf erfahren hat und so zum Herrn Jesus kommen durfte. Ich möchte die nächste Stelle betrachten aus der Apostelgeschichte. Und zwar, da sehen wir eine Stelle, wo beides da ist, sowohl der allgemeine Ruf als auch der spezielle Ruf. Und zwar geht es da um die erste Frau in Europa, der erste Mensch in Europa, der zum Glauben gekommen ist. Das war Lydia, Apostelgeschichte 16, Vers 14. Ich lese ab Vers 13. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus, an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Also hier sehen wir den allgemeinen Ruf. Paulus und seine Begleiter gehen hin und verkündigen das Evangelium. Das ist der allgemeine Ruf, wenn jemand das Evangelium hört. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und das ist jetzt dieser Heilige, der spezielle Ruf, dass der Herr ihr das Herz aufgetan hat. Der Herr tat ihr das Herz auf und das führte dazu, dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und so kommt sie dann zum Glauben, weil der Herr ihr das Herz aufgetan hat. Etwas, was Paulus natürlich nicht sieht in dem Moment, er verkündet das Evangeliums. Was er sieht, ist, dass sie aufmerksam zuhört, aber nicht, wie der Herr ihr das Herz aufgetan hat. Aber von ihrer Reaktion auf das Evangelium weiß er dann, dass der Herr ihr das Herz aufgetan hat. Und bleiben wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 13. Ab Vers 42, aber da lese ich nicht, da verkündigt Paulus das Evangelium, sowohl den Juden als auch den Heiden. Und die Juden stoßen es von sich, sie wollen es nicht wissen, sie erachten sich des ewigen Lebens nicht für würdig. Und dann sagt Paulus, denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist, bis an das Ende der Erde. Also er wendet sich zu den Heiden und dann sagt er, zitiert er diese Prophetie. Und in Vers 48 lesen wir, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Also die Heiden hören das Evangelium, sie freuen sich darüber, dass Paulus sich jetzt an die Heiden wendet, ihnen die frohe Botschaft verkündigt. Und es werden diejenigen gläubig zum ewigen Leben bestimmt sind. Da sehen wir, wie das Evangelium einer großen Menge gepredigt wird. Es werden nicht alle gläubig, es lehnen auch viele ab, aber es werden einige gläubig und da sagt uns die Schrift, es sind diejenigen, die zum ewigen Leben bestimmt waren, die zum Glauben gekommen sind. In dem Römerbrief, da sehen wir das auch sehr deutlich, der Anfang der Römerbrief in Vers 7 sagt Paulus an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Wie ich schon erwähnt hatte, die Gläubigen werden die berufenen Heiligen genannt. Und in Römer 8 da lesen wir diesen bekannten Vers ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Sie sind nach dem Vorsatz berufen, nach Gottes Vorsatz, nach Gottes Ratschluss, nach Gottes Plan. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Hier sehen wir eine Kette. Die Kette fängt an mit denjenigen, die er zuvor ersehen hat oder zuvor erkannt hat. Und das Wort zuvor ersehen ist biblisch gesehen, hängt das schon mit einer Beziehung zusammen. Zum Beispiel zu Israel oder zu Jakob sagt er, nur euch habe ich ersehen aus allen Familien der Erde. Da wird deutlich, dass auch dieses Ersehen mit der Souveränität Gottes zusammenhängt und es von einer Beziehung die Rede ist, die schon vorher da war, bevor wir überhaupt existiert haben, hat Gott uns mit einer besonderen Liebe geliebt und eine spezielle Beziehung zu denen, die er dann beruft. Die er ersehen hat, die hat er vorherbestimmt, also alle, die er ersehen hat, hat er auch vorherbestimmt. Alle, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Es ist eine Kette, die nicht sagt, einige von denen habe ich berufen, einige von denen habe ich gerechtfertigt oder einige von denen habe ich verherrlicht, sondern er sagt, die er vorherbestimmt hat, die hat er berufen, die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Und da sehen wir, dass diese Kette von der Ewigkeit her bis in die Ewigkeit hineingeht, bis zur Verherrlichung. Und da wird nicht nur deutlich, dass es das Werk des Herrn ist, wenn jemand berufen wird, sondern auch das Erhalten und dass jemand im Glauben bleibt und dann wirklich verherrlicht wird. Auch das ist das Werk des Herrn. Und deswegen wird auch jeder, der berufen und gerechtfertigt ist, dann auch eines Tages verherrlicht werden, nämlich in der Ewigkeit. Und das ist die Verheißung des Hirten, was wir noch in der nächsten Predigt betrachten werden. Der gute Hirte sorgt für seine Schafe und er wird jedes dieser Schafe auch sicher in der Ewigkeit, sicher in die Ewigkeit geleiten. Und die Herde wird sich nicht auf die Hälfte reduziert haben, wenn er dann mal in der Ewigkeit ankommt. Weil wenn ihn dann der Vater fragen würde, wo sind die restlichen Schafe geblieben, dann würde er nicht mehr als der gute Hirte dastehen, sondern als der Hirte, der die Hälfte seiner Herde verloren hat. Und das wird er eben nicht, sondern die er berufen hat, der gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Jedes, auch das schwächste Schaf, wird in der Ewigkeit ankommen. Es kann natürlich sein, dass das Schaf mal eine Zeit lang wegläuft, sich von der Herde entfernt, aber der Herr wird es dann zurückbringen. Trotzdem müssen wir uns jetzt die Frage stellen, wenn dieser heilige Ruf an das Herz eines Menschen ergeht oder wie bei Lydia, das Herz geöffnet wird und sie dann Acht hat, befindet sie sich dann unter einem Zwang? Und das ist eben nicht der Fall, sondern der Zwang, unter dem der Mensch sich befand, war davor da. Er war nämlich unter der Macht Satans. Und der Herr greift ein und schenkt Befreiung. Und er wirkt so auf den Menschen, auf das Herz ein, dass derjenige auch umkehren will. Der Herr wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Das lesen wir in Bezug auf den Philipperbrief, in Bezug auf die Gläubigen. Aber wenn das bei den Gläubigen schon der Fall ist, wie viel mehr muss er auf einen Ungläubigen einwirken, dass sein Wille verändert wird. Der Wille, der eben vorher auf das Böse ausgerichtet war und vom Bösen gefangen war, fängt auf einmal an, Gott zu suchen und das Gute zu wollen. Und da ist es so, dass der Mensch nicht gezwungen wird, jetzt Jesus nachzufolgen, sondern der Herr, der allmächtig ist, lenkt die Herzen wie Wasserbäche und er kann das Herz eines Menschen so verändern, dass dieser willig gemacht wird. So wie wir auch in dem Psalm lesen, mein Volk ist willig. Und so wissen wir, dass der Herr auch das in der Hand hat. Er kann sowohl die Umstände lenken, als auch die Herzen lenken, dass jemand dann auch wirklich zum Glauben kommt und dass er auch wirklich das Evangelium annehmen will und dem Herrn nachfolgen will. Das ist seine Gnade. Und er schenkt die Gnade eben jedem dieser Auserwählten, die er in dieser Liste im Lebensbuch des Lammes schon vor Grundlegung der Welt festgelegt hat. Und was hat das für eine praktische Bedeutung, eine ganz praktische Auswirkung ist, zum einen die Dankbarkeit. Wir wissen, wir können es uns nicht selbst zuschreiben, wenn wir zum Herrn gekommen sind. Wir können uns nicht rühmen, wir können uns nicht auf die Schulter klopfen, dass wir geglaubt haben, sondern wir dürfen wirklich von Herzen sagen, aus Gnade seid ihr gerettet und das nicht aus euch, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gottes Gabe ist es. Und es ist eine Gabe Gottes. Und über diese Gabe dürfen wir dankbar sein und Gott danken. Auf der anderen Seite wissen wir dadurch auch, dass es ein Werk Gottes ist, wenn jemand zum Glauben kommt. Und wir bringen niemand zum Glauben durch Manipulation. Wenn wir versuchen, einen Menschen irgendwie zu manipulieren oder ihm irgendwas einzutrichtern oder psychologische Mittel gebrauchen, um auf einen Menschen einzuwirken und vielleicht noch entsprechende Musik, die dann auch noch den Menschen beeinflusst, dann kann man vielleicht jemanden dazu bringen, dass er mal nach vorne geht und sich zu Jesus bekennt. Aber das heißt noch lange nicht, dass dann ein Werk Gottes in seinem Herzen geschehen ist, sondern er ist durch Manipulation dahin gebracht worden, dieses Bekenntnis abzulegen. Aber die Umkehr wird dann nicht echt sein und es wird sich irgendwann zeigen, dass derjenige dann wieder den Herrn verlässt und irgendwann nichts mehr damit zu tun haben will oder eben in was ganz Falsches reingerät, was nicht dem Wort Gottes entspricht und sich dadurch dann erweist, dass es eben nicht echt war. Derjenige, der das Wort Gottes verkündigt, soll darauf vertrauen, dass der Herr am Herzen dieses Menschen wirkt und dass jemand während der Verkündigung zum Glauben kommen kann, denn der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Und damit möchte ich schließen. Diese Berufung mit dem heiligen Ruf ist ein Grund für Freude und ein Grund, Gott zu loben und Gott zu preisen. Und da sollten wir auch immer wieder dran denken, auch zurückdenken, wie der Herr uns berufen hat, und da nicht vergessen und nicht vernachlässigen, alle Zeit dankbar zu sein.